Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Andrea Gerg herzlich willkommen. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, heißt es bei Friedrich Schiller. Aber diese Kunstfreiheit ist in unseren Zeiten immer häufiger bedroht. In Stuttgart gab es dazu heute eine prominent besetzte Podiumsdiskussion, von der wir gleich berichten. Ob Kunst einer ehemaligen Industrieregion ein neues Selbstverständnis geben kann, auch darum geht es beim Festival Begehungen im Heizkraftwerk Nord in Chemnitz, das wir schon besichtigt haben. Und wie man Kinder für Kunst begeistern kann. Das zeigt eine Ausstellung im Haus der Kunst in München, die wir Ihnen ebenfalls vorstellen. Was darf Kunst und wo berührt ihre Freiheit Grenzen, etwa der Moral oder der Persönlichkeit? Solche Fragen werden immer wieder virulent, etwa wenn künstlerische Projekte heftige Reaktionen hervorrufen, wie die Opernperformance Sancta von Florentina Holzinger in Stuttgart. Auch wenn es später doch noch Jubel gab, haben evangelikale Gruppen, die Neue Rechte und die AfD getobt. Es gab sogar Drohungen gegen die Oper. Und jetzt, ein paar Monate später, haben die Grünen im Stuttgarter Landtag das zum Anlass genommen, um ganz allgemein mal den Stand der Kunstfreiheit abzufragen. Kulturschaffende, Politiker und Journalisten haben heute Abend darüber diskutiert und unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms war für uns auch dabei. Wie steht es denn jetzt um die Kunstfreiheit im Südwesten? Frau Thoms, kann man das nach dem Abend sagen?
Man kann auf jeden Fall sagen, man muss sich wieder mehr um sie kümmern, denn eine Bedrohung von rechts, die baue sich schon lange auf, da war man sich ziemlich einig, nicht nur bei Sancta, sondern immer wieder werden Kunstprojekte, Institutionen, gerade eben öffentlich geförderte, in Frage gestellt. Wer wird gefordert, sie sollen sich neutral verhalten. Ein Hochschullehrer an der Mannheimer Popakademie, der heute Abend auch da war, David Emil Wikström, der hat berichtet, als zum Beispiel der Studiengang zur Weltmusik eingerichtet worden ist, da hat die AfD ganz offen gefordert, eine kleine Kampagne gestartet, die Finanzierung dafür doch bitte wieder zu streichen. Und schon vor Jahren hat auch hier die AfD im Landtag in Stuttgart eine ziemlich rassistische Anfrage gestartet. Die Staatstheater sollten nämlich bitte auflisten, wie viele Nationalitäten ihre Beschäftigten denn hätten, und eine Liste abgeben. Also dahinter steht immer wieder die Ablehnung von Vielfalt, die Forderung nach Neutralität von öffentlich geforderten Institutionen. Und ein anderes Problem ist aber, das greift auch inzwischen über auf konservative Parteien. Da wurden jetzt die CDU nicht explizit genannt, ist ja eine Grünen-Veranstaltung, man koaliert hier gemeinsam. Nichtsdestotrotz ist das auch ein Problem, genauso wie eine gewisse Tendenz zur Selbstzensur aus Selbstschutz. Darüber hat ein Theatermacher vom Freien Theater Rampe berichtet. Zum Beispiel bei einem Workshop für SchülerInnen im Pride-Monat, da hätte das Team überlegt, lieber nicht so offensiv dafür zu werben, weil es ja immer wieder Angriffe gibt.
Also eine Grünen-Veranstaltung war das heute, bei der dann aber über Angriffe auf die Kunstfreiheit von rechts debattiert wird. Das klingt schon ein bisschen danach, als ob sich sowieso schon alle einig sind und waren. War das denn so?
Nur in Teilen. Es ging auch immer wieder darum, wie gesellschaftliche Konflikte, Krisen und auch eben identitätspolitische Fragen die KünstlerInnen beeinflussen. Und das wurde durchaus unterschiedlich bewertet. Einerseits ist es einengend, andererseits aber hat man auch eine Horizonterweiterung. So sieht es zum Beispiel die Jazzsängerin Fola Dada aus Stuttgart. Sie hat lange Liebeslieder gesungen, hat sie gesagt, hat sich überhaupt nicht um gesellschaftspolitische Debatten gekümmert. Aber jetzt sei das anders.
Bis vor ein paar Jahren durfte ich einfach Fola sein. Jetzt bin ich auf jeden Fall eine schwarze Frau. Das ist schon mal was, woran ich mich ein bisschen gewöhnen muss, weil es nämlich andere Menschen gibt, die so aussehen wie ich, die eben nicht Glück hatten und deswegen mir dann vorgeworfen haben, aber so wie du das beschreibst, relativierst du quasi unser Leid, und das habe ich total verstanden und akzeptiert, sodass dann meine, sag ich mal, Ansprachen sich einfach verändert haben. Also es ist ein echter Wachstumsprozess.
Aber genau das Gegenteil ist auch möglich. Es geht um Begrenzungen. Der Theatermacher Bastian Sistik hat es den Elefanten im Raum genannt, nämlich den Nahostkonflikt, der natürlich auch die Kunst wahnsinnig beeinflusst in den vergangenen Jahren. Antisemitismusdebatten, der Krieg gegen die Ukraine. Plötzlich werden da überall Positionierungen erwartet und nicht mehr einfach zugeguckt, zugehört.
Und wie äußert sich das dann oder wie wirkt sich es konkret aus in der Kunstszene in Baden-Württemberg?
Ja, zum einen auch mit einer gewissen Angst und Zurückhaltung. Der Theatermacher erzählte auch von einer israelischen und einer libanesischen Künstlerin, die nur sehr, sehr zurückhaltend in ihrer Kunst und über ihre Kunst sich äußern wollten, eben mit Blick auf den Nahostkrieg, weil sie ständig Angst hatten, falsch verstanden zu werden. Also so eine Art Selbstbegrenzung auch dann da unternommen haben. Andersherum die Aufforderung, sich natürlich klar zu positionieren. Das hängt auch mit dem Nahostkonflikt zusammen. Da wurde es auch ziemlich spannend dann auf dem Panel. Die Anne, die Leiterin der Stuttgarter Akademie Schloss Solitude, Anne Fleckstein, die ist eine Residenz für Künstlerinnen, die aus autokratischen Systemen kommen, die hat davon berichtet, wie eben die Konfliktparteien der Welt zusammenkommen und hat das aber eher als produktiven künstlerischen Prozess dargestellt. Und interessanterweise hat ausgerechnet die für die Akademie zuständige Kunstministerin Petra Olschowski von den Grünen, ist dann auf dem Podium ziemlich deutlich dazwischen gegangen, dass es ja so ganz harmonisch dann auch nicht sei.
Der Ort, den Sie gerade beschrieben haben, ist für mich der Ort der Solitude in der Gründerzeit dieser Einrichtung. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es eben gar nicht so einfach ist, die Konflikte der Welt da draußen zu lassen. Und dass es eben Schwierigkeiten gibt, wenn ukrainische und russische Künstlerinnen und Künstler oder israelische und Künstlerinnen aus Palästina oder anderen Konfliktherden der Welt zusammenkommen. Und diese Konflikte eben nicht in Kunstorten ausgetragen werden, sondern in Kunstorten ausgetragen werden. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung.
Ja, inzwischen gibt es dort auch regelmäßig Workshops. Es wird diskutiert, wie man sich begegnen kann und wie man das eben auch aushalten kann, diese verschiedenen Perspektiven und trotzdem künstlerisch zusammen vielleicht tätig sein. Dass die Kulturinstitutionen jetzt auch erst lernen müssen, mit solchen Konflikten umzugehen. Darum ging es dann auch noch. Da gab es noch mal eine ziemlich heftige Debatte so zum Schluss. Klar, also eben auch, man war sich auf jeden Fall nicht komplett einig auf diesem Panel.
Also gab es irgendein Fazit dann trotzdem, wenn man auf die Kunstfreiheit in Baden-Württemberg guckt?
Also ich hatte eine gewisse Verwunderung gespürt bei allen Beteiligten, die sagten, ja, vor ein paar Jahren war es doch eigentlich kaum noch möglich, sich richtig aufzuregen, gegen irgendwas zu verstoßen, Regeln zu brechen. Jetzt aber spüren alle, diese Räume werden wieder enger. Es gibt mehr Regeln, es gibt mehr gewisse Vorgaben in gesellschaftlichen Debatten und eben auch mehr Angriffe von politischer Natur.
Katharina Thoms über eine Diskussionsveranstaltung der Grünen-Fraktion in Stuttgart zum Thema Kunstfreiheit. Vielen Dank, Frau Thoms. Ein Blickfang und ein Wahrzeichen der Kulturhauptstadt Chemnitz, das ist der Schornstein im Heizkraftwerk Nord. 300 Meter hoch und auch schon mal in ein bunt leuchtendes Kunstwerk verwandelt durch den französischen Künstler Daniel Buren. Das ganze Heizkraftwerk Nord ist ja sowas wie ein Symbol für die Industriegeschichte der Stadt und der gesamten Region, die fast 100 Jahre mit dem Bergbau verbunden war. Seit Anfang letzten Jahres steht das Kohlekraftwerk still und seitdem ist es noch mehr zu einem Ort für Kunst geworden. Am Freitag eröffnet dort das Kunstfestival Begehungen, das seit 22 Jahren immer neue, spektakuläre Orte in Chemnitz mit internationaler Gegenwartskunst bespielt hat. In diesem Jahr setzen sich die 32 Arbeiten, die gezeigt werden, mit den Folgen des Klimawandels auseinander und wie. Das hat sich Carsten Probst schon angesehen. Eigentlich sind diese riesigen Industriehallen ja gar nicht öffentlich zugänglich. Das ist also schon was Besonderes, wenn man da mal rein darf. Wie sieht es denn jetzt da drin anderthalb Jahre nach der Stilllegung aus und wie macht sich die Kunst dort?
Ja, es sieht sehr aufgeräumt aus, finde ich, aber zugleich auch irgendwie immer noch so, als könnte das Werk jetzt jeden Tag wieder in Betrieb gehen, fand ich. Das heißt, so diese technischen Anlagen, die Wälder von so Rohrleitungen, die Silos, die Kühltürme, die Hallen, das ist alles noch da. Und zusätzlich hat man eben auch so Rampen und Auf- und Abgänge und Wegeführungen eingebaut, damit jetzt eben dieses Publikum da auch einigermaßen barrierefrei durch diese Industrielandschaft kommt. Und daran kann man dann auch schon sehen, was für eine Mühe das macht. Also was für ein Aufwand dahinter steckt, hier überhaupt mal so eine Ausstellung zu veranstalten. Die künstlerischen Arbeiten, muss man auch sagen, haben es nicht ganz leicht gegen diese sehr prädominante Umgebung. Teilweise hat sich Kuratorin Claudia Tittel bemüht, mit großen Rauminterventionen so gegen diese schiere Präsenz des Ortes anzuarbeiten. Zum Beispiel gleich am Beginn mit so riesigen weißen Tetrapoden des Künstlerduos Abby Franklin und Daniel Hölzel. Man kennt dass so ein bisschen diese Form von so Wellenbrechern an so erosionsgefährdeten Meeresküsten, ja, und diese Formen haben die beiden jetzt als riesige aufgeblähte Kunststoffgebilde unter die Decke der ehemaligen Austauscherhalle gebracht und auch im Außenraum platziert. Aber viele der Arbeiten sind eben auch deutlich kleiner und dann verschwinden die fast hier in diesen riesigen Räumen. Also in jedem Fall eine kuratorische Herausforderung.
Und thematisch soll es ja um den Klimawandel gehen. Wie zeigt sich das? Was sind da so Highlights?
Ja, zu den Arbeiten, die jetzt aufgrund der Größendimension auf den ersten Blick fast etwas verschwinden, gehört zum Beispiel eine kleine Möbelinstallation von Henrike Naumann. Henrike Naumann stammt ja aus Zwickau, ist also fast so eine Art Local Hero in Chemnitz. Die hat in den letzten Jahren eigentlich eher Bekanntheit erlangt mit dem Thema Rechtsradikalismus. Das verbindet man so ein wenig mit ihrem Namen, dass sie dazu eigentlich ihre Installationen macht. Sie wird ja auch nächstes Jahr den Deutschen Pavillon der Biennale Venedig bespielen. Weshalb man im ersten Moment auch denkt, was hat das jetzt eigentlich mit dem Klimawandel zu tun? Klimawandel und Rechtsradikalismus, außer dass jetzt vielleicht der Klimawandel von Rechten manchmal geleugnet wird. Und dazu Kuratorin Claudia Tittel.
Diese Arbeit, würde ich sagen, hat wenig mit Rechtsradikalismus zu tun, sondern beschreibt eher das soziale Milieu des Bergbaus und den Generationenkonflikt, weil es sind ja unglaublich viele Arbeiter, im Übrigen auch, als dieses Kohlekraftwerk geschlossen wurde, in die Arbeitslosigkeit gekommen. Und das ist auch ein Erbe der DDR. Der Bedeutungsverlust, den Chemnitz erlitten hat nach der DDR, hat viel mit dieser Bergbauregion zu tun.
Also wenn man sich erstmal auf diese Arbeiten einlässt, auf jede einzelne, entfaltet sich dann doch ein sehr weit gestecktes historisches Panorama, was eben mit den Ursachen und Wirkungen des Klimawandels hier gemeint ist. Zum Beispiel gibt es auch eine Serie sehr schöner Fotoarbeiten des jungen Künstlers Tim Gassauer über den Zusammenhang von Klimafolgen und deutschem Kolonialismus in Namibia. Spektakulär ist eine Licht- und Soundinstallation von Hito Steyerl inmitten eines riesigen ehemaligen Silos. Die besteht aus 81 Bierkästen mit 24 Flaschen jeweils und da drin stecken LED-Lichter und die LEDs werden von bioelektrischen Signalen gespeist, die von lebenden Pflanzen auf der Rückseite erzeugt werden. Und daraus erzeugt eine KI noch so Bild- und Toninhalte, was ziemlich abgefahren in diesem Setting auch wirkt. Also die Arbeit von Hito Steyerl steht eigentlich für so eine ganze Reihe auch von anderen Werken, wo es um die sogenannten nichtmenschlichen Akteure geht. Also das heißt eigentlich immer so um die Selbsttätigkeit der Umwelt gegenüber ihren menschlichen Eingriffen sozusagen.
Aber das sind ja schon anspruchsvolle Themen, die da verhandelt werden. Und diese Begehungen, dieses Kunstfestival, das ist ja trotzdem oder vielleicht deshalb sehr, sehr beliebt. Es hat ein richtiges Stammpublikum, da kommen Leute von überall her. Dieses Jahr ist das Festival sogar offizieller Programmteil des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz. Woran liegt das, dass das so attraktiv ist, dass da so viel Zuspruch kommt?
Ja, das ist in der Tat wirklich ein Phänomen. Das finde ich auch sehr bemerkenswert, denn die Wirkung der Orte, die das Kunstfestival bespielt, spielt natürlich auch schon selbst dafür eine sehr große Rolle. Und Kuratorin Claudia Tittel fasst kurz so diesen Ansatz des Festivals zusammen, das auch wirklich dann nochmal mit anspruchsvoller Kunst zu bespielen.
Wir haben die Besonderheit bei dem Begehungen-Festival, dass es nicht zu allererst kunstaffines Publikum anspricht, sondern der Ort ist eigentlich sozusagen die Hintertür, um die Menschen mit zeitgenössischer Kunst zu konfrontieren. Und das war für mich eigentlich das Schwierigste. Ich musste Arbeiten finden, die einerseits einen intellektuellen Anspruch haben und die eben auch kunstaffines Publikum abholt und gleichzeitig jeden oder jede. Und ich hoffe, das ist mir gelungen.
Ja, und ich finde, das ist gelungen. Man merkt eben dieser kuratorischen Arbeit wirklich dieses Insistieren, diese Mühe an, auf Zugänglichkeit und inhaltliche Vernetzung zu achten, ohne dass man sich da inhaltlich verflacht. Tittel selbst dazu hat ein Konzept entwickelt, das sie Fabula Rasa nennt. Das geht auf die amerikanische Theoretikerin Saida Hartman zurück, die für die Leerstellen in historischen Erzählungen den Begriff der Critical Fabulation geprägt hat. Also das sozusagen in allgemeinen geschichtlichen Erzählungen immer irgendetwas unsichtbar bleibt, weil es nicht beweisbar ist oder nicht mit Daten hinterlegt werden kann. Das wird dann erzählerisch sichtbar gemacht. Claudia Tittel versucht das eben anhand von historischen Dimensionen der Klimakrise mit den Mitteln der Kunst, das Unsichtbare sichtbar, sinnlich erfahrbar zu machen an diesem Ort, der in so vielem ja auch, aber auch schon für sich selbst spricht.
Und dass solche Orte umdefiniert werden, da denkt man natürlich fast zwangsläufig ans Ruhrgebiet, Stichwort Strukturwandel, also wo Kunst da eine wichtige Rolle in Regionen spielen kann, denen die industrielle Basis weggebrochen ist. Lässt sich das auch auf Chemnitz übertragen? Könnte da die Kunst der Region zu sowas wie einer neuen Identität verhelfen?
Also darüber habe ich auch nachgedacht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine ganz andere Geschichte ist. Also die Voraussetzungen mögen von den äußeren Rahmenbedingungen tatsächlich ähnlich sein, wie im Ruhrgebiet, Transformation eben dieser ehemaligen Bergbauindustrie. Aber die historischen Bedingungen sind doch ziemlich andere. Also im Rhein und Ruhr ist seit der Nachkriegszeit wirklich so eine Kunstlandschaft entstanden, die im höchsten Maß diese kulturelle Identität der alten Bundesrepublik mitbestimmt hat. Das gab da ja auch sehr viele Sammler und einen Kunstmarkt auch vor Ort. Und in Chemnitz ist man seit dem Niedergang der Bergbauindustrie, also zum Beispiel dieser Wismut AG, nach der Wende auf der Suche eigentlich nach einer neuen regionalen Identität. Man spürt diese Suche nach wie vor. Und da kann Kunst und Kultur jetzt vielleicht auch mal partiell eine Rolle spielen, wie im Kulturhauptstadtjahr. Aber diese überragende Bedeutung wie im Rheinland, die sehe ich hier eigentlich nicht.
Carsten Probst war in Chemnitz im Heizkraftwerk Nord. Dort findet ab Freitag, also ab morgen, das Kunstfestival Begehungen statt. Und das dauert dann bis zum 18. August. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dass wir Bücher aus anderen Sprachen so lesen können, als wäre es unsere eigene, das verdanken wir der großartigen Leistung von Übersetzern, die aber ziemlich oft gar nicht gebührend gewürdigt werden. Deshalb ist der Internationale Literaturpreis auch etwas ganz Besonderes. Er zeichnet ein Buch und nicht nur seinen Verfasser, sondern auch den oder die Übersetzerin aus. Heute Abend ist dieser Preis im Haus der Kulturen der Welt in Berlin verliehen worden an die wahrscheinlich berühmteste Lyrikerin Südkoreas, Kim Hye-sung, und ihren Gedichtband Autobiografie des Todes, den Seoul Park und Uljana Wolf übersetzt haben. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion war bei der Verleihung und da war ja die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren, nämlich die Autorin, die war gar nicht dabei. Ist sie denn würdig vertreten worden? War es eine würdige Feier?
Also das war sie in jedem Falle und sie war immerhin so als eine große Leinwand, auf der großen Leinwand war sie dabei und tatsächlich live zugeschaltet. Also bei ihr war es ja schon 3 oder 4 Uhr morgens. Das heißt, sie wirkte so ein bisschen müde, hielt sich aber gut, war geschminkt, hatte so einen schwarzen, so, ja, quasi Topschnitt, also so ganz originell und so eine kreisrunde rote Brille und strahlte auf ihrer Leinwand doch eine große Autorität aus. Und generell war es tatsächlich ein bisschen kleiner als sonst. Also das wurde so ein bisschen dem Regen zugeschrieben. Ich kann mich erinnern, früher fanden diese Preisverleihungen immer auf dem Dach des Haus der Kultur und der Welt statt. Und die waren sehr viel größer, aber die Stimmung war sehr angenehm und sehr nett.
Jetzt hat man ja den Eindruck, dass Literatur aus Südkorea gerade irgendwie groß im Kurs steht, wenn man denkt an den Nobelpreis, an Han Kang. Was ist das jetzt für eine Lyrik, die Kim Hye-sung da schreibt?
Also das lässt sich schwer in ein paar Worte fassen, muss ich sagen. Am liebsten würde ich gleich 3 Gedichte von ihr vorlesen, um einfach so eine Idee davon zu bekommen, dass sie wirklich also eine ganz, ganz krasse, tolle, provokative, teilweise auch ironische Sprache. Ich meine, das Thema ist ja der Tod. Also man muss sagen, diese Kim Hye-sung ist tatsächlich ein Star in Korea. Also 15 Bände sind da von ihr rausgekommen und bei uns ist sie eigentlich wirklich jetzt erst entdeckt worden, vor vielen Jahren schon mal in so einem kleinen Verlag erschienen, jetzt ja im Fischer Verlag tatsächlich und sie hat diesen Preis absolut verdient. Und zwar dieses Buch Autobiografie des Todes ist verfasst unter dem Eindruck eines Schiffsunglücks, bei dem mehr als 300 Menschen umgekommen sind und zwar, weil dieses Boot einfach überladen war. Also es geht da um Geld und Korruption und so weiter, was da im Hintergrund schwebt und dabei sind auch 250 Schülerinnen, die darunter waren, umgekommen und das sind genau 49 Gedichte, weil man im Buddhismus glaubt, dass die Seelen noch 49 Tage in einer Zwischenwelt schweben, bevor sie ins Jenseits kommen und ja, und diese Gedichte sind einfach unglaublich. Sie haben sehr starke, auch feministische Motive, schamanische Tiere kommen vor, auch das Christliche spielt eine Rolle. Also wirklich unglaublich stark, provokant und krass. Und ich muss sagen, ich war sehr angetan und bin sehr angetan. Hier ist auch das Buch, ich habe es mitgebracht. Ja, sind auch Zeichnungen von ihrer Tochter dabei.
Und also Du klingst ganz begeistert, die Juroren offenbar auch, aber da waren ja noch 5 andere ziemlich bemerkenswerte Titel. Wie haben die das jetzt begründet, dass sie sich ausgerechnet für dieses Buch entschieden haben?
Ja, es war tatsächlich zum ersten Mal, dass überhaupt ein Lyrikband ausgezeichnet worden ist, beim 17. Mal. Es gibt es ja seit 17 Jahren, aber es ist wohl erst 2023 eingeführt worden, dass auch Lyrik ausgezeichnet werden kann. Und es war tatsächlich die Sprache, der Rhythmus und die Drastik und auch die Dringlichkeit des Themas. Und dazu würde ich gerne Dennis Utlu hören.
Die Verse von Kim Hyesun schaffen es, den eigenen Referenzrahmen zu transzendieren. Vielleicht, weil der Tod zur universellen Erfahrung menschlicher Existenz gehört, zur Condition humana. Eine Intervention in die eigene Lyriktradition vertieft sich durch den nächsten Vers sofort zur Versprachlichung einer Todeswahrnehmung. Zitat: Dein Garten gewachsen aus deinen 10 Fingern. Dein Garten lärmend vor Steingeruch. Zitat Ende. Der Garten ist ein Friedhof, der Körper ist die Erde, aus der die Pflanzen wachsen.
Dennis Utlu war das, der hat die Laudatio gehalten und hat auch die Übersetzer gebührend gewürdigt.
Das hat er auf jeden Fall. Also er hat unter anderem gesagt, die Übersetzer hätten eine Geistsprache in eine Geistessprache übersetzt. Und tatsächlich muss es eine ungeheure Übersetzerleistung gewesen sein. Und zwar war es so, die haben ja zusammengearbeitet, die beiden Übersetzerinnen. Und Sol Park, der Koreaner ist, Philosoph an der Uni Hildesheim, hat die Gedichte erstmal übersetzt und dann ist die Dichterin Uljana Wolf ins Spiel gekommen, die hat dem dann diesen Rhythmus gegeben und die haben teilweise 6 oder 7 Übersetzungen gemacht und immer wieder hin und her. Das gab auch ein sehr schönes Gespräch zwischen den beiden, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, was für eine Leistung das war. Und insofern wurde das eben auch nochmal sehr hervorgehoben, auch durch dieses Gespräch, was dann noch mit den beiden stattgefunden hat.
Jetzt gab es ja im vergangenen Jahr Kritik an diesem Preis, beziehungsweise an der Jury, der ja vorgeworfen worden war, dass sie davor im Jahr wiederum die literarische Qualität quasi hinter so Ansprüche an Diversität zurückgestellt hat. Hat das noch irgendeine Rolle gespielt oder wurde das thematisiert?
Also in der Veranstaltung heute wurde es gar nicht thematisiert, aber ich bin natürlich dann doch nochmal auf einige zugegangen und habe dann erfahren können, ja doch, es gab da dann schon nochmal sehr klare Diskussionen, sehr viele Diskussionen. Sie haben auch nochmal ein paar Aspekte oder Kriterien verändert und vor allem haben sie das Kriterium eingeführt, Dringlichkeit, also ob es eine politische Dringlichkeit hat und dass es eben auch ein Kriterium sein kann, um ein Buch auszuzeichnen. Und ansonsten ist wohl schon auch, hat diesmal auch das Haus der Kulturen der Welt eine etwas rühmlichere Rolle gespielt als bei den letzten Malen. Also insofern klang es jetzt so, als hätten die sich auch ganz gut zusammengefunden und jetzt auch für die Zukunft, kann ich mir vorstellen, wird dieser Preis weiter an Renommee hoffentlich gewinnen.
Stefanie von Oppen, vielen Dank für diese Eindrücke von der Verleihung des Internationalen Literaturpreises und die beiden Übersetzerinnen Sol Park und Uljana Wolf, die sind morgen in der Lesart in Deutschlandfunk Kultur zu Gast und das preisgekrönte Buch Autobiografie des Todes ist beim Fischer Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Regisseur und frühere Intendant zahlreicher Bühnen, Klaus Peymann, hat das deutschsprachige Theater viele Jahre geprägt. Er starb gestern nach längerer schwerer Krankheit in Berlin. Auch das Wiener Burgtheater, an dem er von 1986 bis 1999 tätig war, würdigte Peymanns Schaffen. Er sei einer der ganz Großen und habe das Theater über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Auch Fernsehmoderator und Schauspieler Harald Schmidt erklärte im Deutschlandfunk Kultur Peymanns Verbindung zum Burgtheater als besonders bedeutend.
Er hat das Burgtheater in sich getragen und wo er war, hat er Burgtheater aufgeführt. Ich habe mit ihm ein Gespräch geführt in Gmunden am Traunsee, also Thomas Bernhard City. Da hat er 2 Stunden lang eine Beleuchtungsprobe für die beiden Stühle auf der Bühne gemacht. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil er bis zum Schluss war er einfach ein Theaterdirektor, also nicht so ein Manager und mal gucken und kann dann auch dann am Abend Robert Habeck vielleicht eine Talkshow machen, sondern wo ich bin, ist Royal Shakespeare Company.
Der Fernsehmoderator und Schauspieler Harald Schmidt über den Theatermacher Klaus Peymann, der gestern im Alter von 88 Jahren verstarb. Die Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule Halle hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, bei ihrer Jahresausstellung antisemitische Inhalte gezeigt zu haben. Die Hochschulleitung sieht sich Mutmaßungen und falschen Darstellungen ausgesetzt und verweist auf die im Grundgesetz verankerte Kunstfreiheit. Die Jahresausstellung fand am vergangenen Wochenende an mehreren Standorten in Halle statt. Kritik hatte sich zum einen an einem Relief auf dem Campus Kunst entzündet, das laut dem Bündnis gegen Antisemitismus Halle antisemitische Motive aufgegriffen haben soll. Auch eine Modenschau, bei der mehrere Models Palästinensertücher getragen haben und ein Flugblatt verteilt worden sei, das Israel eines Völkermords bezichtige, hatte demnach für Empörung gesorgt. Die Hochschule kündigte an, ihre rechtlichen Möglichkeiten im Umgang mit den Vorwürfen zu prüfen. Erst vor kurzem feierte sie mit ihrem 1962er-Hit »Pretty Little Baby« ein Revival auf TikTok. Nun ist die US-Pop- und Schlagersängerin Connie Francis im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte ihr Sprecher in Los Angeles mit. Zur Todesursache gab er nichts bekannt. Francis war eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Vor-Beatles-Ära und war eine der ersten Künstlerinnen, die ihre Texte auch in unterschiedliche Sprachen übersetzen ließ, um ihre Popularität im Ausland zu erhöhen. So auch in Deutschland. Auf Platz 1 der deutschen Charts landete unter anderem »Schöner fremder Mann« und »Die Liebe ist ein seltsames Spiel«. Von ihrem TikTok-Revival zeigte sich Frances überrascht. Influencer, darunter auch die Kardashians, hatten den Song Pretty Little Baby verwendet, was zu mehr als 15 Millionen sogenannten Creates, also selbstgemachten Videos, auf der Plattform führte.
Lassen Sie mich durch, ich mach Kultur. Ärzte und die Künste.
Und in dieser Reihe ist unser heutiger Gast Tushal Mohul, Anästhesist, Notarzt, Schauspieler und Theatermacher. Er hat beides parallel studiert und auch in Stücken den Arztberuf bzw. die Perspektive von Patienten reflektiert. Im vergangenen Jahr war er mit Entnau Hanau für den Deutschen Theaterpreis der Faust nominiert und ich freue mich, mit ihm jetzt sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen, Tushal Mohul.
Hallo, Frau Gerg, ich freue mich auch.
Sie haben ja 9 Jahre lang parallel sowohl Medizin studiert an verschiedenen Universitäten in Hannover, Wien und in Lübeck und auch noch Schauspiel an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Konnten Sie sich einfach nicht entscheiden oder wie kam das dazu?
Ja, es war ihm auch Zufall, muss man sagen, dass ich an beiden Schulen genommen worden bin, also sowohl an der Hochschule für Medizin als auch für Schauspiel. Aber letztendlich kann ich sagen, dass mich der Mensch immer schon interessiert hat. Als Kind schon wollte ich immer viel wissen und kennenlernen. Und mich hat natürlich die Medizin interessiert, weil man da auch vieles über den Menschen kennenlernt, vor allem über seine Krankheiten natürlich. Aber auch die Schauspielkunst hat ja auch immer so ein Forschergen, sage ich mal. Und man erforscht dort ja auch die Menschen, vielleicht eher so die psychische und die kommunikative Ebene mehr. Aber das hat mich immer gereizt und für mich kam das immer wie ein, ja, als ob die zusammengehören. Das war so eine Symbiose für mich. Ich kenne es auch nicht anders.
Mir ist so in der Vorbereitung ein Zitat von Marcel Reich-Ranitzky, dem Literaturkritiker, eingefallen. Der hat nämlich mal gesagt, dass beide, also Ärzte und Schriftsteller, Fachleute für menschliches Leiden seien. Und es gab ja zum Beispiel bei den Schreibenden unglaublich viel berühmte Schriftsteller, Schnitzler, Gottfried Benn, Döblin. Haben Sie eine Idee, warum so viele Ihrer Kollegen sich auch noch künstlerisch betätigen müssen und wollen?
Man spricht ja von der Heilkunst eigentlich, aber vielleicht kommt sie zu kurz in unserem medizinischen Alltag. Man ist natürlich mit dem Alltag beschäftigt, der Patientinnen, und man weiß immer nicht natürlich, wie man das immer in einer anderen Form noch im Alltag als Arzt oder als Ärztin unterbringen kann. Und ich glaube schon, dass das wie so ein Ventil ist und dass man dort noch auf einer anderen Ebene auch eine Glückseligkeit finden kann, indem man es schreibt, oder eine Zufriedenheit oder etwas, was man sagt, okay, das kann ich auch vielleicht literarisch oder auf der Bühne besser festhalten. Anton Tschechow zum Beispiel hat ja ganz viele Dialoge immer auch aufgeschrieben, auch die er gehabt hat mit den Patientinnen und Patienten. Und er hat immer versucht, die Dialoge, die er dort aufgeschnappt hat, aufzuschreiben und daraus auch tolle Stücke gemacht, unter anderem zum Beispiel Ivanov.
Sie haben ja auch sich in Ihren Stücken mit dem Arztberuf auseinandergesetzt, gleich im ersten Halbstarke Halbgötter. Da waren Sie 2011 auch sofort zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen. Was für Erkenntnisse ermöglicht das denn, wenn man nochmal übers Theater quasi auf die Medizin schaut oder auch vielleicht auf unsere Erfahrung von Krankheit?
Ja, der Austausch, glaube ich, dieser beiden Richtungen ist sehr interessant gewesen, auch gerade bei diesem Projekt. Das war ja mein erstes Stück, das ich überhaupt gemacht habe. Und ich habe gesehen, dass beide Sachen, sowohl die Medizin als auch das Theater davon profitieren. Die Schauspielerinnen sind ja mit mir zum Beispiel auch ins Krankenhaus gekommen und die haben hospitiert, haben Praktika gemacht im OP und gleichzeitig waren viele Ärztinnen und Pflegerinnen und Pfleger und Ärzte alle im Krankenhaus beziehungsweise im Theater, Entschuldigung, und haben dort das Stück gesehen, also sich selbst auch ein bisschen gesehen, ihre Spiegelung. Und dieser Austausch hat uns sehr gefallen. Ich habe die Schauspielerinnen alle zum Beispiel mit EKG-Kabeln bestückt und man konnte deren Herzaktion live auf der Bühne sehen und konnte sehen, wie aufregend auch vielleicht es ist für einen, der auf der Bühne steht, wenn man einen Monolog hält und was das bedeutet. Und die Aufregung, das konnte man sehen, schwappte so förmlich rüber auf das Publikum. Und ja, ich glaube, diese Auseinandersetzung, wie gesagt, es war sowohl für die Künstlerinnen auch interessant, einmal im Krankenhaus mal zu hospitieren, ja, als auch, wie gesagt, wenn irgendwelche gestandenen Chirurgen und Chirurginnen und alle, die im OP arbeiten, sich selber dann auf einmal auf der Bühne reflektieren und sehen, oh Gott, ja, genau so sehe ich auch aus oder das kann mit mir auch passieren, wenn ich nicht auf mich aufpasse und. Also Halbstarke Halbgötter war ja so eine tragisch-komische Recherchearbeit und ich musste da sehr oft auch an Anton Tschechow denken.
Wirkt sich das auch vielleicht darauf aus, wie Sie den Patienten anders zuhören durch diese Textarbeit? Denn es gibt in den USA so eine Ärztin und Literaturwissenschaftlerin, die unterrichtet seit vielen Jahren so einen Studiengang, der heißt Narrative Medicine. Und da versucht sie Ärzten beizubringen, Patientengeschichten wie Erzählungen quasi zu lesen oder zu hören, also auch Subtext mitzuhören. Ist das auch was für Sie, dass Sie durch die Textarbeit nochmal anders eben hören, was Leute Ihnen erzählen über Ihren Zustand?
Ich glaube, absolut. Ich glaube, da könnten wir viel mehr auch lehren, finde ich, gerade auch in den Universitäten, dass da dieser Austausch bzw. das Zuhören so das Wichtige eigentlich ist bei einer Anamnese. Und ich glaube, dass wenn man ein bisschen dieses Gespür hat, dem Gegenüber auch das Zuhören und die Empathie aufbauen kann, kann das einem sehr helfen, auch für das, ja, das Wirkliche herauszubekommen, was das Gegenüber gerade hat für ein Leiden und dass man das wirklich versteht. Und ich glaube, mir hat das oft geholfen, dass ich diese Ausbildung als Schauspieler auch hatte, dass ich schon sehr, glaube ich, anders auf die Patienten reagiert habe, vielleicht in manchen Gesprächen anders zugehört habe, denke ich, weil ich das vom Theater kannte, wo man sich ja auch zuhören muss bei der Probenarbeit. Und man kann ja nicht einfach seinen Text loslegen und aufsagen und nicht dem Gegenüber zuhören. Das geht halt leider nicht. Das macht ja auch das Gute am Theater aus, wenn das möglich ist, dieser Austausch auf der Bühne. Das schwappt ja rüber auf das Publikum. Ich glaube, das ist sehr wichtig, ja.
Und merken Sie auch, dass Sie was aus der Medizin mitbringen oder gebrauchen können, wenn Sie an eine künstlerische, an eine Theaterarbeit rangehen?
Ja, ich denke schon. Also ich habe jetzt viele Beispiele, natürlich jetzt so in der kurzen Zeit kann ich das nicht alle aufzählen, aber ich könnte zum Beispiel beschreiben, wie ich meine Arbeit bei Edna Hanau angegangen bin. Wir haben da die Geschichte erzählt, was an diesem 19. Februar 2020, dieser rassistische Anschlag in Hanau, was das gemacht hat mit den Menschen, mit den Angehörigen, was für Leid da entstanden ist. Und ich habe das als eine Zeittabelle auf. Das Stück ist wie so ein Narkoseprotokoll, Anästhesieprotokoll gewesen. Ich habe sozusagen überlegt, die Geschichte von Edna Hanau beginnt kurz vor 8 Uhr, also 20 Uhr und endet nachts um 3 Uhr. Und in dieser Zeit passiert dieses schreckliche Attentat. Und in dieser Zeit, ich habe das so ein bisschen wie so eine Zeit, diese Zeitleiste. Ich musste oft an die OP denken, wenn ich da als Anästhesist gearbeitet habe. Und das ist jetzt ein Beispiel, dass ich das benutzen kann und das auch versuche zu vermitteln. Und natürlich dieses, dass man erstmal an die Sache rangeht und ich beschäftige mich mit Interviews und mit Geschichten von Menschen, denen was widerfahren ist, passiert ist. Und wenn ich das auf die Bühne bringe, dann versuche ich schon sehr, was ich aus den ärztlichen Begegnungen im Krankenhaus kenne, manchmal auf der Bühne mit den Schauspielern auch zu erarbeiten.
Jetzt haben Sie das ja auch eine Zeit lang parallel gemacht. Sind Sie inzwischen eher mehr einer Seite von Ihren beiden Leidenschaften zugeneigt?
Auf keinen Fall. Also ich möchte, wenn es so lange ich noch Kraft habe und die Energie habe, sehr gerne noch diese beiden Berufe ausüben, weil ich glaube auch, dass es auch ein bisschen meine Quelle ist, auch das, was ich im Krankenhaus erlebe. Ich glaube, welche Berufe geben das her, dass man so verschiedene Menschen kennenlernen kann? Das ist vielleicht der Pfarrer oder unter anderem natürlich auch Ärzte, und man hat mit verschiedenen Gesellschaftsschichten zu tun. Man erlebt viele verschiedene Konstellationen und Dynamiken, die ich so, wenn ich jetzt nur als Regisseur oder als Theatermacher arbeiten würde, mir verloren gehen würden. Man lebt auch im Theater ein bisschen anachronistisch, finde ich.
Tusal Mohul, Arzt und Theaterkünstler, vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Mohul.
Sehr gerne.
Und morgen ist der HNO-Arzt und Sänger Philipp Syring in unserer Fazitreihe zu Gast. Und alle Folgen aus der Reihe finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek. Und wie man es schafft, anderthalb Stunden allein auf einer Bühne zu stehen, sich zu verausgaben, darum geht's in der neuesten Folge unseres Theater-Podcasts. Die Schauspielerin Ursina Lardi ist darin zu Gast. Sie ist gerade bei der Theaterbiennale in Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet worden. Und sie erzählt, wie sie sich auf besonders fordernde Soloabende vorbereitet.
Ja, also ich mache auch tatsächlich, wie die Schweizer sagen, nüteli nüt. Also mal einfach nichts, viel nichts, und ich versuche schon auch vor Vorstellungen tatsächlich die Tage nicht so voll zu packen, möglichst wenig da zu machen. Ansonsten im Moment gibt's keine Schonung, unmöglich. Ich kann also nur mir die Freiräume schaffen, wo ich dann wirklich was anderes tue oder nichts. Aber im Moment habe ich keine Wahl. Dann bin ich auch bereit dazu. Also sonst hätte ich, glaube ich, auch einfach keine Freude dran.
Und gab es schon mal den Moment, dass der Theaterarzt kommen musste und spritzen musste oder als die Stimme komplett weg war? Ich meine, so anderthalb Stunden sprechen, das kann ja ganz schnell passieren.
Ja, also tatsächlich gab es das schon, dass die Stimme komplett versagt hat oder so, Gott sei Dank. Hat man es dann noch rechtzeitig wieder irgendwie zusammengeflickt oder gerade noch, bevor sie ganz weg war, die Vorstellung geschafft. Das gibt es, das sind dann so die sehr unglamourösen Nebeneffekte, ja, also was weiß ich, Schmerzen hier, Schmerzen da, Stimme weg, klar gibt's. Aber ich hatte nur tatsächlich eine Vorstellung, musste ich dann absagen, weil ich so einen Mageninfekt hatte. Das war die allereinzigste Vorstellung, und ich habe, oder Darminfekt, und ich habe sogar noch in Betracht gezogen und angeboten, ich spiel's mit Windel, oh, weil ich hatte es wirklich nicht mehr im Griff, weil ich gehört hatte, dass Alexander Scheer auch mal mit Windel gespielt hat, und zwar ein 6-Stunden-Abend. Aber nee, die Schaubühne hat dann doch aus Rücksicht zu den Kolleginnen nicht davon abgehalten. Das wäre jetzt mal eine lustige Erfahrung gewesen. Aber ansonsten konnte ich immer mich dann doch so weit stabilisieren, dass ich die Vorstellung spielen konnte.
Die Schauspielerin Ursina Lardi zu Gast in unserem Theater-Podcast, und den finden Sie in der Deutschlandfunk-App und auf unserer Homepage. Den Nachwuchs für Kunst zu begeistern, das scheint man am Haus der Kunst in München rauszuhaben. Zumindest war vor 2 Jahren eine Show mit Environments von Künstlerinnen ein richtiger Publikumsmagnet, der auch viele junge Menschen angelockt hat, sich mal in anderen Räumen umzusehen. So war die Show nämlich betitelt. Jetzt legt das Haus der Kunst in diese Richtung nach. Die neue Ausstellung heißt Für Kinder, Kunstgeschichten nach 1968. Und was dort versucht wird, ist der ganz und gar nicht einfache Spagat zwischen Kunstgeschichte und Kinderparadies, sagt Julie Metzdorf.
For children. For children. For children.
For children. Für Kinder schallt es wieder und wieder über der Eingangstür zum Haus der Kunst. Es ist die Stimme von Bruce Nauman, die hier das Motto vorgibt. Ein Versprechen, das als rhythmisches Mantra tief ins Unterbewusstsein dringt. In der großen Mittelhalle wird dieses Versprechen schon eingelöst. Besucherinnen und Besucher haben angefangen, den Boden zu bemalen. Kisten voller Kreidestifte stehen bereit, dazu niedrige Holzschemel. Besser kann man den alten Nazibau gar nicht nutzen. Auch die Ausstellung selbst lebt von der Interaktion. An einem riesigen Tisch voll weißer Legosteine lädt Olafur Eliasson dazu ein, die Stadt der Zukunft zu bauen. In einem Nebenraum wurde eine Skulptur als Skatebahn aufgebaut. Und auch Tischtennis darf gespielt werden, allerdings sind die Platten vollgestellt mit kleinen Hindernissen. Hier kann man also vor allem das Verlieren trainieren. Doch es wäre falsch, die Ausstellung als künstlerisch gestalteten Spielplatz zu sehen. Für Kinder ist zunächst einmal ein Blick in die Kunstgeschichte und in ihre Lücken. Bis Ende der 60er Jahre beschränkte sich Kunst für Kinder auf die Gestaltung von Spielzeug- und Designobjekten. Ab 1968 entdeckten Künstlerinnen und Künstler Kinder als Publikum und zum Teil auch als Co-Autoren.
Ich habe schon mal ein Schiff gesehen, das über eine Straße fuhr. Das sieht aber nur so aus.
Ein zentrales Werk der Ausstellung sind die Einschlafgeschichten von Harun Farocki. Kuratorin Lydia Korndörfer.
Das sind seine Töchter tatsächlich anfangs gewesen, mit denen er diese Kurzfilme gedreht hat, die in ihrem Bett davon erzählen, was sie tagsüber für absurde Sachen gesehen haben. Und man denkt ja, das kann ja gar nicht sein, das gibt's nicht. Und dann sieht man die Bilder dazu und aus dem Absurden wird wieder Realität.
Ich denke mir ein Schiff in einem Fahrstuhl. Ein Schiff im Fahrstuhl, das gibt es doch nicht.
Eine Arbeit von Itu Barada lädt dazu ein, mit Bauklötzen zu spielen. Die einzelnen Elemente sind mannshoch. Aus den Kuben, Bögen und Dreiecken lassen sich nicht nur Architekturen zusammensetzen, sondern ein ganzes Alphabet. Doch wie bei allen Werken in dieser Ausstellung kann man Baradas Bauklötze nicht nur sinnlich erleben. Man kann auch mit Hilfe der Wandtexte tiefer einsteigen.
Hier haben wir einen Hintergrund, der sich sehr explizit auf die Kolonialgeschichte in Marokko bezieht. Der erste Marschall dort hat quasi die Modernisierung in Marokko vorangetrieben, aber eben auch die lokalen Stile, die sehr ornamental waren, modernisiert im Sinne von vereinfacht. Und dann gibt es ein Zitat von einem Schriftsteller, der eben beschreibt, es sieht aus, als ob ein Kind einen sehr teuren Baukasten bekommen hätte und diese Sacré-Cœur in Casablanca gebaut hat.
Gleich daneben ein grüner Garten aus Kunstrasen und Plastikbäumen. Neben einem kleinen Teich liegen künstliche Felsen mit Runenzeichen, in denen sich Lautsprecher verbergen.
Wenn du das verstehst, wirst du mich nicht mehr unterschätzen. Darin, wozu ich tatsächlich fähig bin. Ich möchte mit dir sprechen. Hallo, guten Morgen. Ich benutze den Computer, um mit dir zu sprechen.
Der französische Künstler Antoine Catala arbeitet hier mit Kommunikationsmitteln für Kinder, die nicht sprechen oder in ihrer Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt sind. Um etwa autistischen Kindern Vokabeln beizubringen, hilft es, die Objekte zu beschriften. Darauf aufbauend schuf Catala die Piktogramme in den künstlichen Felsen.
Entschuldigung, wie geht's? Einen schönen Tag. Mach es gut. Es geht mir gut.
Die Schau lebt von der überraschenden Vielschichtigkeit der Werke. Hinter den bunten, spielerischen Oberflächen verbergen sich ernste Themen. Es geht nicht nur um Fantasie, Märchenerzählen und Raumerkundungen. Es geht auch um den Klimawandel, um Krieg und Ängste. Für Kinder bietet zwei Lesarten. Man kann sich den Werken sinnlich nähern und intellektuell. Am Ende ist es eine Schau über die Institution Museum im Wandel. Andrea Lissoni, Direktor am Haus der Kunst.
Man könnte sagen, die Ausstellung ist eigentlich ein Blick um die Geschichte der Bildhauerei der letzten 50 Jahre. Was ist mit der Bildhauerei passiert? Was sind diese partizipativen Werke? Warum Performance? Warum Film? Warum Ready-Made? Warum Installationen? Warum Environment? Das Ganze ist eigentlich ein anderes Blick um der Geschichte der Bildhauerei. Aber natürlich sind auch Werke, die viel zu tun haben mit Körperlichkeit und mit Engagement. Und das heißt, man kann lesen, wenn man will, aber man muss eigentlich viel fühlen.
Das Münchner Haus der Kunst zeigt die Ausstellung für Kinder Kunstgeschichten seit 1968 und zu sehen ist sie dort bis zum 1. Februar. Und was die Kulturwelt ansonsten beschäftigt, das weiß Klaus Pokatzki.
Mein Vater ist Anfang April 1933 geflohen, lesen wir im Spiegel. Weil seine Kanzlerschaft schon mehr als 50 Jahre zurückliegt, ist vielen gar nicht bewusst, dass damals ein ehemaliger Flüchtling Regierungschef wurde. Erinnert der Schauspieler Matthias Brandt an seinen Vater Willi, der einst vor den Nazis nach Norwegen und dann nach Schweden floh und 1969 unser Bundeskanzler wurde. Ein Mann, der im Ausland Asyl gefunden hatte und für den es schlecht ausgesehen hätte, wenn ihm das nicht gewährt worden wäre. Gerade jetzt finde ich es wichtig, daran zu erinnern, meint der Sohn im Interview, angesichts unserer derzeitigen Flüchtlingspolitik, die der Sozialdemokrat Willy Brandt vielleicht nicht so gelungen gefunden hätte. Ich habe es lange für undenkbar gehalten, dass eine rechtsextreme Partei wie die AfD einmal drauf und dran sein könnte, stärkste politische Kraft zu werden, sagt Matthias Brandt, der am 20. Juli in Berlin die zentrale Ansprache beim Gedenken an das Attentat auf Adolf Hitler 1944 halten wird. Für mein Gefühl stecken wir immer noch in einer Art Lähmung, weil wir es nicht gewohnt sind, mit solchen Kräften umzugehen. Das ist vielleicht der entscheidende Unterschied zu Menschen wie meinen Eltern. Die kannten sich mit Rechtsextremen einfach besser aus und waren bemerkenswert unängstlich. Und da erinnert sich der 1961 Geborene an seine Kindheit, als sein Vater die erste sozialliberale Koalition führen durfte. Auf dem Weg zur Schule bin ich jahrelang an einem Graffito vorbeigekommen. Brand an die Wand. Sowas stand überall. Alles schon mal da gewesen in der Bundesrepublik, können wir da fast sagen, wenn wir an den Hass von rechts in unseren Tagen denken. Es gibt eine gewisse Angstdämonisierung dem Rechtsradikalismus gegenüber, findet Matthias Brandt. Das ist verkehrt und gefährlich, weil es ihn überhöht. Es muss darum gehen, seine Schlichtheit und Dämlichkeit zu benennen. Diese Worte hätten gewiss einem Manne gefallen, der am Mittwoch im Alter von 88 Jahren in Berlin gestorben ist. Der ewige Kampfkindskopf und Theaterkrawallmacher, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der große Theatermacher Klaus Peymann, der gefeiert und der verflucht wurde, wie es in der Frankfurter Rundschau heißt. Das deutsche Theater hat einen Vater verloren, schreibt dort Ulrich Seidler. Einen Vater, der aber nie aufgehört hat, auch die Rolle des rebellischen Sohnes an sich zu reißen und mitzuspielen. Die Frankfurter Allgemeine zählt die Stätten des Wirkens von Klaus Peymann seit den 60er Jahren auf. Zuerst an der Studentenbühne in Hamburg, dann am Frankfurter Theater am Turm, dann in Stuttgart 1974 bis 1979, dann in Bochum bis 1986, dann in Wien bis 1999, zuletzt im Berliner Ensemble, so Gerhard Stadelmeier. Er gehörte zur Gruppe der damals jungen Theaterleute, die um 1968 herum die alten Intendanten und Regisseure verjagten und glaubten, das Theater neu erfinden zu müssen, das der bestehenden, naturgemäß schlechten Gesellschaft die bessere vorspielen wollte. Und da brauchen wir nicht viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie dieser Mann polarisieren konnte. Peymanns Trompetenstöße konnten Tinnitus verursachen, aber sie gaben auch so etwas wie Orientierung, brachten Dilemmata auf den Punkt, weckten einen aus dem Schlaf der Routinen auf, würdigt ihn Ulrich Seidler in der Frankfurter Rundschau. Und Gerhard Stadelmeier erinnert in der Frankfurter Allgemeinen an unvergessliche Theaterstunden. Selbst Tragödien wurden bei ihm zu freundlichen Angelegenheiten.
Klaus Pokatzki mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.